Es ist Dienstag, der 23. September und ich begrüße Sie ganz herzlich bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Der öffentliche Diskurs, vor allem in den sogenannten Leitmedien, gleicht zunehmend einem Nadelöhr. Es ist eine Welt, in der etwa Trump und Putin verteufelt, linksgrüne Politiker hochgelobt und Traditionen als rückschrittig abgestempelt werden. Umso weniger passt es dann in das mediale Weltbild, wenn in den USA zigtausend Menschen einen öffentlichen Gottesdienst feiern und dabei um den getöteten Publizisten Charlie Kirk trauern. Generell hat das Thema Religion in den USA einen anderen Stellenwert als in den meisten europäischen Ländern. Doch warum ist das so? Darüber und über das Echo auf die öffentliche Trauerfeier spreche ich gleich mit dem Theologen und politischen Kommentator Peter Hanne. Viele Menschen fragen sich auch, inwieweit kann ich der Berichterstattung im Fernsehen überhaupt noch Glauben schenken? Etwa, wenn es um den Krieg im Gazastreifen geht. Recherchen haben nun ergeben, dass viele der dort eingesetzten Journalisten ganz direkt von der radikal-islamischen Hamas bezahlt werden. Welche Konsequenzen das hat und warum dabei auch westliche NGOs eine Rolle spielen, das berichtet in dieser Sendung der Historiker und Journalist Daniel Rickenbacher. Dass man für bestimmte Meinungen und Äußerungen sogar hinter Gitter landen kann, das zeigt ein aktueller Fall aus der Schweiz. Dort hat ein Mann auf Facebook erklärt, für ihn gäbe es nur zwei Geschlechter. Alles andere sei ein Fall für den Psychiater. Laut Justiz ist das Hass und Hetze und muss strafrechtlich verfolgt werden. Über die Hintergründe informiert uns gleich Philipp Gut. In einem Kommentar von Frank Wahrlich blicken wir dann abschließend noch auf die Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen, die alles andere als eine Lehrstunde in Sachen Demokratie war. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Trauerfeier für den erschossenen Charlie Kirk hat in den USA, aber auch in Europa für große mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Die Veranstaltung wirkte auf viele wie ein Gottesdienst, was durchaus auf ein geteiltes Echo gestoßen ist. Für viele, vor allem hierzulande, ist dieser öffentlich ausgelebte Glaubensstil eher fremd. Darüber spreche ich jetzt mit dem Theologen und politischen Kommentator Peter Hanne. Schönen guten Tag.
Lieber Marcel, einen schönen guten Tag.
Reden wir über die USA. Über 70.000 Menschen waren ja vor Ort, als die Trauerfeier von Charlie Kirk begangen wurde. Millionen haben das Ganze an den Bildschirmen angeschaut. Mit welchen Gedanken haben Sie das Ganze verfolgt?
Also, ich muss sagen, ich war tief bewegt, zu Tränen gerührt, weil mich dieser Stil nicht überrascht. Das ist eben Amerika. Ich bin ja jedes Jahr einen Monat den ganzen November in den USA, seit über 20 Jahren. Ich kenne viele große Gemeinden, auch diese Fernsehgemeinden, die die Gottesdienste übertragen, die ähnlich stimmungsvoll und fröhlich sind. Ich meine, das Befremdliche für europäische, vor allem deutsche Ohren ist natürlich, wir lieben es getragen und ernst. Also ich erinnere mich an die große Trauerfeier für den Nationaltorwart Robert Enke. Das war ja im Niedersachsenstadion in Hannover. Ja, das war alles sehr traurig, sehr getragen von der Musik her. Die Kleidung, alle in Schwarz und alle ganz still und andächtig. Dies hier war das totale Gegenteil. Das ist eben die amerikanische Seele, die so ist. Das ist die Glaubensrichtung der Evangelikalen, der ich mich ja auch zurechne. Und in Deutschland gibt es durchaus auch Gemeinden, auch vor allem in Großstädten wie Berlin, die genauso ihre Gottesdienste machen, unbefangen und fröhlich. Und das sind die eigentlich vollen Kirchen noch, wo die Leute gerne hingehen. Wir haben viel zu viel Verkopftes bei uns in Deutschland. Und diese Trauerfeier war ja wirklich ein Mix aus Gottesdienst, eine wirklich christliche, religiöse Feier, dann aber auch politische Statements. Es war ja die gesamte Führung der USA eigentlich da. Es war ja eines der größten Staatsbegräbnisse, die es je gegeben hat, obwohl es kein Staatsbegräbnis war und Kirk ja auch kein Politiker oder so. Es ist noch nie jemand Ziviles so beerdigt worden, so mit einer Trauerfeier versehen worden, wie Charlie Kirk jetzt in den USA. Also es war typisch amerikanisch. Man muss einfach eine Antenne dafür haben. Und ich kann nur unsere Hörer, die etwas befremdet sind vielleicht darüber, nochmal auffordern, sich das ein zweites Mal anzugucken. Und dann werden sie feststellen, es gibt viele Minuten, wo einem einfach der Atem stehen bleibt und es eiskalt den Rücken runterläuft.
War es für Sie ein Widerspruch, dass an diesem Abend, diesem großen Gottesdienst, einerseits die Witwe von Charlie Kirk dem Todesschützen vergeben hat, sogar Hass mit Liebe begegnen will, und auf der anderen Seite Präsident Donald Trump aber sagt, nein, man muss Hass mit Hass begegnen?
Ja, Trump hat als Politiker gesprochen. Und das fand ich durchaus richtig, dass er in gewisser Weise die Witwe Erika Kirk korrigiert hat, denn es ist nun mal so, und das widerspricht dem christlichen Glauben überhaupt nicht. Also Strafe muss sein. Der Glaube ist ja nicht so eine Rosamunde-Pilcher-Angelegenheit nach dem Motto, alles ist gut, ach wie romantisch und wir vergeben uns alles. Das wäre ja diese Jens Spahn-Religion, die wir ja nun erlebt haben nach Corona. Wir werden viel zu verzeihen haben. Also ich habe nichts verbrochen. Mir muss niemand verzeihen. Und das ist so ein bisschen wie, ach, wir machen mal den Mantel des Schweigens, des Vergessens, des Vergebens. Und das ist denn die Form der Verzeihung. Aber Erika Kirk hat ja freigesprochen. Und das ist ja auch das Ergreifende. Sowas gibt es doch nur in den USA, dass man auch seinen Glauben so frei bekennt, dass man da nicht vom Zettel abliest. Sie hat gemeint, ich biete ihm die Vergebung an. Das ist genau der Sinn des christlichen Glaubens, dass ich jedem Menschen die Vergebung anbiete. Aber was bedeutet das? Ich kann nur vergeben, wenn vorher die Schuld eingestanden wird, wenn es Buße gibt, wenn es Reue gibt und wenn man mich um Verzeihung bittet. Dann kann ich als Christ nicht anders als sagen, jawohl, das mache ich. Es hörte sich nun so an nach dem Motto, also das ist so ein Blankoscheck, ich vergebe dir. Das ist das, was Dietrich Bonhoeffer, der Märtyrer des Dritten Reiches, gesagt hat, das ist billige Gnade. Einfach so vergeben und vergessen. Also insofern passt das beides zusammen, was Erika Kirk und Trump gesagt haben. Auf der einen Seite diese Klarheit, es muss verfolgt werden, es muss Strafe geben, aber auf der anderen Seite die menschliche Geste, ich kann auch vergeben. Aber Marcel Joppa, was ich da am bewegendsten fand, die Geste der Witwe war doch eine Ohrfeige gegen all den Hass und die Hetze, die hier vor allem aus Deutschland bis zum heutigen Tag gegen Charlie Kirk herrscht. Es ist ja fast so, als hätte man in den USA jetzt eine rassistische, antiquiere Veranstaltung machen müssen, wo diese Rechtsradikalen da sich wieder zeigen, geradezu den Bürgerkrieg aufrufen und so weiter. Und das absolute Gegenteil war der Fall. Das absolute Gegenteil. Es ist doch den Linken hier in Deutschland, den Kollegen, denen gebe ich jetzt nicht die Ehre, sie auch noch zu nennen. Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber. Dem ist doch die Maske vom Gesicht gerissen worden. Da sieht man doch die ganze Fratze. Sie sind die Hasser und die Hetzer und die Verleumder und die Fake News verbreiten. Und dann ist da eine Veranstaltung ohne Rache, ohne irgendwelche Anklagen, sondern es ist eine Veranstaltung, die nichts anderes war als die Bereitschaft zur Versöhnung. Und ich kenne ja die Stimmung und ich kriege jetzt jede Menge Mails aus den USA, wo es heißt, das ist rübergekommen, das Gegenteil von Bürgerkrieg. Es ist Frieden, es ist Versöhnung im Mittelpunkt. Und das erkennt man in Deutschland nicht, weil wir inzwischen ideologisch so verbohrt sind, dass wir nur noch Hass und Hetze kennen. Und deswegen dürfen wir uns auch nicht wundern, dass wir unsere Gesellschaft zerstören, die von Glauben und dem Christentum nichts mehr wissen will.
Ja, Sie sagen es, viele haben diese Veranstaltung wirklich als Antwort auf Hass und Häme und Hetze gegen Charlie Kirk gewertet, quasi als riesengroße Demonstration mit religiösen Elementen. Sie haben es ja gerade schon einmal durchklingen lassen. Welche Rolle spielt denn der Glaube grundsätzlich in den USA, auch in der US-Gesellschaft und im Miteinander?
Eine viel größere als bei uns. Natürlich nicht mehr so wie vielleicht vor 20, 30 Jahren. Da war fast 100% Kirchenbesuch. Das heißt, da ging jeder Amerikaner sonntags zum Gottesdienst. Das gibt es nicht mehr. Es gibt natürlich auch da starke Kräfte von der Woken-Ideologie, von der queeren Ideologie. Dann diese ganz klassischen linken Clans wie Clinton und so weiter, die natürlich da nicht mehr so lebendig sind, wie das meinetwegen auf der republikanischen Seite ist. Aber der Glaube gehört in Amerika zum Alltag. Bei uns ist es Privatsache. Das ist ja das Schlimme. Dort gehört der Glaube zum Alltag. Ein Präsident, der sich nicht auf der Bibel vereidigen lässt. Man muss sich nur die Inaugurationsveranstaltungen angucken, wenn ein Präsident ins Amt kommt. Das ist ja meist draußen vor dem Kapitol, eine riesige öffentliche Veranstaltung. Ja, da gibt es Gebete, da gibt es Lesungen aus der Bibel, da gibt es den Segen, der zugesprochen wird. Das gehört ganz normal zur amerikanischen Kultur. Wir haben das alles langsam, aber sicher vergessen und verdrängt. Und das ist das große Problem von Europa. Wir sind eigentlich von der christlich-abendländischen Tradition geprägt. Unsere Kultur, unsere Ethik, Moral, alles kommt von daher, sogar die Rechtsprechung. Also dass unterlassene Hilfeleistung zum Beispiel bei uns strafrechtlich verfolgt wird, ist zum Beispiel dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter von Jesus Christus zu verdanken. Das kann man in Grundgesetzkommentaren nachlesen. Bei uns steht in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das ist die Präambel des Grundgesetzes. Nur wer lebt denn das noch? Wer erklärt denn das noch? Also, die amerikanische Nation, da ist es völlig selbstverständlich, dass gebetet wird, dass eine Firma, die ein Betriebsfest macht, da nicht nur die Nationalhymne singt, das ist ja bei uns inzwischen auch schon alles ganz furchtbar, sondern vielleicht sogar ein Choral in Gedenken an Verstorbene. Bei den Amerikanern gehört die Religion, der christliche Glaube, ganz zum normalen Leben. Und es ist nicht eine Sondergeschichte von irgendwelchen. Deswegen sind all diese Vorwürfe, die wir in den letzten Tagen gehört haben, von Unkenntnis geprägt. Und ich sehe es nicht ein, dass ein Korrespondent, der sogar noch der Leiter des dortigen Studios ist, sich als Amerika-Experte bezeichnen kann, wenn er in Wahrheit keine Ahnung hat, was in Amerika passiert. Das ist doch das Erschütternde. Wir gucken hier mit dem Fernrohr von Europa und rümpfen die Nase über ein Volk, das den Glauben und damit ja auch die christlichen Maßstäbe ganz normal verinnerlicht hat. In den Schulen gehört das Gebet dazu, der Glaube dazu, die 10 Gebote. Völlig klar, dass es ausgehängt in vielen Schulen, ich habe das doch alles besichtigt, hängen die 10 Gebote. Wir schämen uns inzwischen. Wir haben das Christliche eingetauscht gegen das Woke und gegen die Regenbogenfahne. Und der Witz ist, unsere Kirchen machen da ja mit.
Genau da möchte ich gerne noch einmal einhaken, denn es gibt ja einige wenige Punkte, wo doch noch Religion, medial beispielsweise, eine Rolle spielt, wie etwa beim Wort zum Sonntag. Aber gerade hier hat man, auch in Verbindung mit dem politischen Gegner und im Speziellen auch mit Blick auf Charlie Kirk, nur Hass und Häme parat gehabt. Kommt einem Peter Hane, der regelmäßig Gottesdienst auch im Kontrafunk macht, da, verzeihen Sie den Ausdruck, gelegentlich die Galle hoch?
Naja, es kommt mir die Galle schon gar nicht mehr hoch, weil man inzwischen daran gewöhnt ist. Es ist ja jetzt nicht ein einmaliger Ausrutscher, was jetzt am Sonntag passiert ist. Obwohl, da kann ich gar nicht ruhig bleiben. Hier wird Hass und Hetze gesät durch eine Pastorin, also die auch noch bezahlt wird von Kirchensteuern, die vor einem Millionenpublikum, wo man in Klammern immer nur hoffen kann, dass das die Pinkelpause ist und wo die Leute aufs Klo gehen und auf die nächste Sendung oder auf die Sportschau warten oder was auch immer, dass das gar keiner mehr hört. Es ist doch Gift, was da ausgesprüht wird. Das Wort zum Sonntag ist die älteste Sendung des deutschen Fernsehens. Die hat sich von der Gründung des Fernsehens durchgehalten bis zum heutigen Tag. Das waren früher mutmachende, hoffnungsbringende Worte aus der Bibel. Da hat man den ganzen Tag diese schrecklichen Nachrichten gehört und dann wurde einem wenigstens am Samstagabend nochmal gesagt, Kinder, es gibt auch Hoffnung, weil es Gott gibt, weil es Jesus gibt und weil wir beten können. Heute ist das zu einer Agitprop-Sendung geworden, in der man von der Kanzel her Agitation betreibt und das Ganze im Gewand der Verkündigung. Das heißt, irgendwelche Omas, Entschuldigung, dass ich das so sage, oder Opas wie ich, die glauben vielleicht noch, was da kommt, das käme aus der Bibel. Das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Und was wir erlebt haben am Sonntag, es wurde Hass und Hetze gegen Kirk weiter betrieben, denn die Veranstaltung im Stadion, 80.000 Menschen, Millionen über Millionen haben das an den Bildschirmen verfolgt. War das Gegenteil von Rassismus, das Gegenteil von Anti-Queer und Homophob und wer weiß was. Das Stadion war gefüllt mit allen Hautfarben. Es waren unglaublich viele Schwarze da, die auch dort gesprochen und gepredigt haben. Es waren führende Showstars und auch Sänger da, die aufgetreten sind, aus allen Kulturen mit allen Hautfarben und Pipapo. Jetzt wird im Wort zum Sonntag das Gift der Lüge ausgestrahlt. Und jetzt kommt ja, lieber Marcel Joppa, der absolute Hammer, dass diese Pastorin erklärt, wer jetzt ARD und ZDF kritisiert, nämlich diese Kollegen, die ich hier namentlich nicht nenne und die Comedian und so, die da ihren Hass gegen Kirk ausgestreut haben. Wer das kritisiert, das ist vom Teufel. Also das muss mir mal jetzt einer sagen. Das ist aber so wie, wer seinen Müll nicht trennt, das ist vom Teufel. Wer bei Corona keine Maske aufsetzt und sich nicht impfen lässt, ist vom Teufel. Und wer keine Waffen produziert und sie liefert, damit unsere Soldaten, unsere Jungs an die Front kommen, das ist auch vom Teufel. Hier wird die Bibel, hier wird das Evangelium ins Gegenteil umgedreht. Und jetzt kann ich nur an diese Dame, die ja den gleichen Beruf hat wie ich ursprünglich, appellieren und an die ganze Kirche und kann nur sagen, dann lest doch bitte mal den Propheten Jesaja, der vor 2700 Jahren, also das war 2600 Jahre vor Orwell, bereits gesagt hat, wehe denen, die Lüge für Wahrheit und Wahrheit für Lüge erklären. Wehe denen, die Gutes Böse nennen und Böses Gute. Das ist genau die Situation, die wir jetzt haben. Und deswegen werden die Kirchen immer leerer. Deswegen treten immer mehr aus. Denn eine solche Kirche braucht kein Mensch.
Sagt der Theologe und politische Kommentator Peter Hane. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Danke auch und Gruß an alle unsere Hörer.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. So lautet ein bekanntes Sprichwort. Und das lässt sich auf nahezu alle Konfliktherde der Welt anwenden. Berichterstattungen aus Krisenregionen, die tagtäglich über den Bildschirm flimmern, sollen dem geneigten Zuschauer die Realität vor Ort beschreiben. Neutral sind sie aber zumeist nicht. Das lässt sich etwa auch bei dem Krieg im Gazastreifen beobachten, bei der zahlreiche Reporter auf der Gehaltsliste der radikal-islamischen Hamas stehen. Über diese Berichterstattung und die neuesten Wendungen in dem Konflikt spreche ich jetzt mit dem Historiker und Journalisten Daniel Rickenbacher. Schönen guten Tag.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Herr Rickenbacher, kürzlich hat ein Appell hunderter Medien aus der ganzen Welt für große Aufmerksamkeit gesorgt. Sie fordern darin von der israelischen Regierung einen besseren Schutz palästinensischer Journalisten. Was steckt dahinter?
Gut, es ist ja grundsätzlich edel. Ich denke, Journalisten sollten geschützt werden in Kriegsgebieten und vor autoritären Regimes und Terrorgruppen. Nur das Problem ist, mit dieser Liste, die verbreitet wird von NGOs, von getöteten Journalisten. Also wenn man da mal nachrecherchiert, wie ich das getan habe, dann findet man unzählige Journalisten, die nicht wirklich unter dem figurieren, was wir gemeinhin als Journalisten verstehen. Und diese Angaben werden dann einfach übernommen von westlichen Zeitungen, wie eben denen, die diesen Aufruf unterschrieben haben und nicht kritisch überprüft.
Über 200 Journalisten sollen inzwischen im Gazakrieg ums Leben gekommen sein, so steht es dort geschrieben. Was wissen wir denn über einige der Verstorbenen?
Also zum Beispiel eine der ersten, die auf dieser Liste auftauchten, habe ich ganz naiv mal recherchiert, wer ist denn das eigentlich? Und dieser Journalist heißt Mohamed Yagun, der arbeitete für eine unabhängige Medienagentur, die sogenannte Smart Medienagentur in Rafah. Und das soll einfach einer dieser ersten getöteten palästinensischen Journalisten sein. Und wenn man danach recherchiert, auch auf Arabisch, dann stoßt man ziemlich schnell auf Nachrufe auf diesen Yagun, in denen er als Dschihadist beschrieben wird, als Mujahedin, als Hamas-Kämpfer, als Angehöriger einer Rafah-Brigade, die eben da am 7. Oktober beteiligt war. Also das verträgt sich eigentlich nicht mit dieser Klassifizierung als Journalist. Und er ist wahrscheinlich eben bei diesem Überfall am 7. Oktober gestorben. Und ich habe dann auch diese NGOs, Reporter ohne Grenzen und Committee to Protect Journalism, das sind so die Haupt-NGOs, die diese Angaben verbreiten, habe ich mit diesen Recherchen konfrontiert. Und da war man eigentlich ziemlich uninteressiert. Also offensichtlich sind diese NGOs, die diese Aufrufe verbreiten, nicht wirklich interessiert, aufzuklären, wer ist denn jetzt Journalist und wer ist Hamas-Kämpfer.
Nun haben Sie gerade über einen der ersten verstorbenen sogenannten Journalisten gesprochen. Manche sprechen hier von einem Einzelfall, Sie aber sagen, nein, das ist doch etwas, was sich durchaus wiederholt. Ein Muster, das Sie erkennen.
Ja, das ist natürlich ein Muster. Also man sieht eben vielfach diese Leute, die erwiesenermaßen Hamas-Kämpfer waren oder im Verdacht stehen, Hamas-Kämpfer zu sein, wie zum Beispiel auch dieser kürzlich getötete Anas al-Sharif. Und da gibt es auch unzählige Journalisten auf diesen Listen, die nachweislich für Hamas-Medien geschrieben haben oder berichtet haben, zum Beispiel für das Al-Aqsa-Fernsehen. Und dieser Al-Aqsa-Fernsehen, muss man wissen, beteiligt sich regelmäßig an Aufrufen zu Terrorismus, zu Gewalt, auch zum Beispiel gegen die dänischen Karikaturisten während des Karikaturenstreits, hat Al-Aqsa-TV zur Ermordung dieser Journalisten aufgerufen. Und da muss man doch sehr deutlich fragen, geht das unter unserem Verständnis von Journalisten? Und als ich dann weiter nachrecherchiert habe, bin ich dann auch auf diese Liste des Regierungsmedienbüros gestoßen. Also das Regierungsmedienbüro ist das Büro der Hamas, die die Berichterstattung aus dem Gazastreifen kontrolliert. Und dieses Thema von den getöteten Journalisten hat das Regierungsmedienbüro schon sehr früh verbreitet. Und man erhält den Verdacht, dass diese NGOs eigentlich ein Narrativ des Hamas-Regierungsmedienbüros wiederholen und nicht wirklich prüfen.
Da würde ich ganz gerne nochmal nachfragen. Reporter ohne Grenzen, die Organisation spielt weltweit immer wieder eine Rolle. Eine NGO, die Werte, Rechte und auch natürlich den Schutz von Journalisten weltweit immer wieder hochhält. Welche Rolle spielt diese Organisation Ihrer Meinung nach im Gaza-Konflikt?
Also ich kann das jetzt nur in diesem aktuellen Fall, den ich nachrecherchiert habe, beobachten. Und da muss man sagen, die Organisation verhält sich nicht ehrlich. Also sie gibt eben eigentlich diese Listen wieder, die ursprünglich vom Hamas-Regierungsmedienbüro stammen und recherchiert das nicht nach und beteiligt sich dann an einer internationalen Kampagne. Also da muss man die Ehrlichkeit dieser Organisation in Frage stellen. Und ich glaube, da herrscht einfach eine wahnsinnige Gutgläubigkeit auch in den Medien gegenüber solchen NGOs, die letztlich relativ intransparent sind. Also wir wissen da nicht genau, wie die Motivationslage ist dieser NGOs.
Welche Medienmacht besitzt die Terrororganisation Hamas überhaupt im Gazastreifen und damit ja aber auch möglicherweise auf westliche Medien, die vielfach deren Berichterstattung wiederholen?
Also da gibt es mehrere Einflussmöglichkeiten. Zum einen sind viele dieser Medien im Gazastreifen, eben ich habe schon Al-Aqsa TV genannt, aber da gibt es auch andere, wie zum Beispiel die Zeitung Risala. Diese Medien wurden seit den 1990er Jahren aufgebaut und die größten Medien im Gazastreifen sind unter der Kontrolle der Hamas. Dann gibt es aber auch natürlich Freelancer und Medienmitarbeiter, die für westliche Medien arbeiten. Und viele dieser Freelancer, die wurden lizenziert durch das Regierungsmedienbüro. Also zum Beispiel dieselben NGOs, die heute eben diese Listen verbreiten, haben schon 2009 geschrieben, dass die Berichterstattung aus dem Gazastreifen kontrolliert wird durch die Hamas, indem eben diese Freelancer, die müssen lizenziert werden durch das Regierungsmedienbüro und das Regierungsmedienbüro setzt die Richtlinien für die Berichterstattung. Und zum Beispiel am 10. Oktober, also nur 3 Tage nach dem 7. Oktober, hat das Regierungsmedienbüro auch solche Richtlinien für die Journalisten im Gazastreifen erstellt, wonach primär über zivile Opfer berichtet werden soll. Also der Krieg kommt bei dieser Berichterstattung aus dem Gazastreifen nur einseitig vor. Das heißt, es wird nicht über zum Beispiel über militärische Aktionen der Hamas berichtet, sondern es ist immer ein Krieg Israels gegen die Zivilbevölkerung. Und das ist eigentlich die Umsetzung dieser Richtlinien des Hamas-Regierungsmedienbüros. Und dann gibt es natürlich auch viele sogenannte unabhängige Medien, wie jetzt zum Beispiel dieses Smart Media, für das eben dieser Mohammed Diagoum gearbeitet hat. Aber wenn man diese unabhängigen Medien, eben jetzt zum Beispiel die Smart Media anguckt, dann sieht man, die ist eigentlich unter Kontrolle der Hamas. Also man kann es auch nachvollziehen über Medien im Gazastreifen, dass relativ viele Aufträge von der Hamas an diese Smart Media gegangen sind und die auch so zusammengeschlossen wurden in einem Verband, der dem Regierungsmedienbüro unterstellt. Also auch diese sogenannten unabhängigen Medien stehen unter dem Einfluss der Hamas.
Sie haben diese sogenannten Journalisten in einem aktuellen Artikel für die NZZ auch Medienkrieger genannt. Nun herrscht im Gazastreifen unstrittig viel Leid und Tod. Welchen Aussagen und Bildern von vor Ort ist überhaupt noch Glauben zu schenken?
Also grundsätzlich muss man mit allem, was aus dem Gazastreifen kommt, sehr vorsichtig umgehen. Weil eben diese Berichterstattung wird größtenteils kontrolliert von der Hamas. Und es gab ein paar Ausnahmen, zum Beispiel, das war im Frühjahr, wurde über diese Hamas-kritischen Proteste berichtet. Und dann ist die Hamas gegen diese Journalisten vorgegangen, die über diese Proteste berichtet haben. Also man muss davon ausgehen, dass eigentlich, ich möchte nicht alle sagen, weil es gibt immer Ausnahmen, aber der größte Teil der Informationen und der Bilder, die aus dem Gazastreifen kommt, und das nicht erst seit heute, sondern seit 2007, seit die Hamas die Macht dort ergriffen hat, dieses Material wird von der Hamas kontrolliert.
Lassen Sie uns noch auf ein paar aktuelle Ereignisse in dem Konflikt schauen. Großbritanniens Premierminister Keir Starmer hat Israel eine Frist gesetzt, einem Waffenstillstand und einem dauerhaften Bekenntnis zu einer Zwei-Staaten-Lösung zuzustimmen. Glauben Sie, dass das zielführend sein kann?
Ich bezweifle das sehr, weil Großbritannien hatte gar nicht die Macht, dies zu beeinflussen. Also Keir Starmer hat auch gesagt, das sei kein Sieg für die Hamas und die Hamas solle keine Rolle in der Zukunft spielen bei der palästinensischen Regierung. Nur die Frage ist, wie möchte Großbritannien das beeinflussen? Das kann Großbritannien natürlich nicht. Und die Hamas hat sich ja auch schon bedankt bei Großbritannien für diese Anerkennung. Also ich sehe diese Anerkennung eher als performativ, als man versucht da irgendwie etwas hinaufzubeschwören, die Anerkennung eines Staates, der in dieser Form gar nicht wirklich existiert und der eben im Gazastreifen auch von der Hamas kontrolliert wird, um gleichzeitig Bedingungen zu setzen oder Ziele, die man gar nicht wirklich beeinflussen kann.
Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagt, die Anerkennung eines palästinensischen Staates sei der beste Weg, die Hamas zu isolieren. Deutsche Medien wie der Spiegel stimmen ihm zu. Wie bewerten Sie seine Aussage?
Ich denke, das ist ziemlich grotesk, weil allein schon die Medienmitteilung der Hamas, die diesen Schritt begrüßt, sagt ja, dass das so nicht stimmt. Also natürlich aus Sicht der Hamas ist das jetzt ein Sieg, weil man kann sich jetzt so darstellen, dass man mit dem 7. Oktober wirklich etwas erreicht hat, nämlich die Anerkennung von Palästina als Staat. Von dem her ist man auf dem richtigen Weg. Also ich denke, alle, die sich für eine Verhandlungslösung und für eine friedliche Beilegung des Konfliktes einsetzen, wird das eigentlich schwächen. Das ist relativ offensichtlich. Und wie bei Starmer auch, bei Macron, ist das etwas Performatives. Also es ist eigentlich die Abkehr der Diplomatie von realen Erfolgen, von realen Zielen hin zum Theater. Und ich denke, in Europa haben wir diese Hinwendung von der Politik weg vom wirklich Lösungen suchen hin zur Politikdarstellung haben wir nicht nur in der Diplomatie, sondern auch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel in der Migration und auch in der Energiepolitik. Von dem her passt das.
Lassen Sie uns, Sie haben es gerade erwähnt, auf einen der Anführer der Hamas noch blicken, Ghazi Hamad. Der hat sich, wie Sie bereits erwähnt haben, bedankt bei Macron, bei Starmer, und er sagte, die Anerkennung Palästinas sei eine der Früchte des Anschlags vom 7. Oktober. Kann man also im Umkehrschluss sagen, westliche Politiker spielen der Hamas mit ihren Forderungen in die Karten?
Natürlich kann man das sagen. Also ich denke, da gibt es sowieso eine gewisse Doppelrolle in der westlichen Außenpolitik oder eine Inkonsistenz in der westlichen Außenpolitik. Also die EU anerkennt die Hamas ja schon lange als eine Terrororganisation, ich glaube seit 2001. Aber gleichzeitig hat die EU eigentlich dieses Hamas-Verbot oder diese Anerkennung als Terrororganisation in ihrer Außenpolitik nie wirklich umgesetzt. Also es sind jetzt auch Dokumente erschienen, dass jetzt auch in den letzten Jahren hat Großbritannien aktiv immer mit der Hamas gesprochen. Auch die Schweiz hat immer mit der Hamas gesprochen und man hat die Hamas auch finanziert. Also man hat dieser Hamas-Regierung im Gazastreifen eigentlich, man hat mit dieser Hamas-Regierung zusammengearbeitet und mit ihr Dialog betrieben. Also ein Verbot der Hamas wurde nicht real umgesetzt. Also ich glaube, die Politik Europas war hier ziemlich doppelbödig. Und man kann schon sagen, dass heute diese Politik die Hamas aktiv bestärkt und eigentlich zum nächsten Eskalationsschritt beitragen wird. Ich denke, das ist absehbar.
Eine Einschätzung war das von dem Historiker und Journalisten Daniel Rickenbacher. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wie frei ist eigentlich die freie Meinung? Und was darf man überhaupt noch ungestraft sagen? Schnell muss man für bestimmte Kommentare juristische Konsequenzen fürchten, so absurd mancher Fall dabei auch klingen mag. Und das bringt uns nun in die Schweiz. Hier muss nun ein Mann ins Gefängnis, weil er öffentlich erklärte, nur Mann und Frau als einzige Geschlechter anzuerkennen. Über die Hintergründe spreche ich jetzt mit meinem Kontrafunk-Kollegen Philipp Gut aus der Schweiz. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Gut, der aktuelle Fall geht zurück auf einen Facebook-Kommentar von Dezember 2022. Was war damals genau vorgefallen?
Es ist ein sehr interessanter Fall, weil auch wirklich für unsere Zeit steht, würde ich sagen. Damals hat Andreas Glarner, ein zumindest schweizweit, wenn nicht darüber hinaus bekannter Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei, auf Facebook etwas gepostet. Er hat gesagt, ich kann es vielleicht kurz zitieren, LGBTQI, Woke-Wahnsinn, Gender-Sternchen, Klimakaoten, Kleber, Strommangel und so weiter. Wie lange machen wir, die schweigende Mehrheit, die ist noch mit, wann endlich widersetzen wir uns diesem Irrsinn und kehren zu den Tugenden eines freien, rechtschaffenen Bürgertums zurück. Dies war also der Post dieses Politikers, Andreas Glarner, und darauf hat dann ein normaler Bürger, nicht politisch aktiv, ebenfalls darunter was gepostet im Dezember 22 und hat gesagt, ja, wenn man da in 200 Jahren da Ausgrabungen macht bei Leuten, die sagen, sie wüssten nicht, was sie sind, jetzt frei übersetzt, dann werde man da nur Mann und Frau finden. Und ja, alles andere ist eine psychische Krankheit, die durch den Lehrplan hochgezogen wurde, so heißt es wörtlich in diesem Post.
Ja, der besagte Beschuldigte hat auch alle Dokumente inklusive eines Verhörs durch die Regionalpolizei Emmental-Oberaargau öffentlich gemacht. Wie rechtfertigte denn der Mann seinen Kommentar unter dem Kommentar von Andreas Glarner?
Also er ist der Ansicht, das geht auch aus diesen Verhörprotokollen mit der Polizei vor, dass er eine völlig normale Ansicht vertreten habe. Das würden auch die meisten anderen Leute so sehen. Es sei ja die Realität, dass es Mann und Frau gebe. Und er verstehe absolut nicht, weshalb er hier drankomme. Er könne das nicht verstehen. Also für ihn ist das eine völlig normale Aussage, die sich mit der Realität decke und die selbstverständlich auch nicht justiziabel sein sollte aus seiner Sicht.
Die Behörden warfen dem Mann allerdings Diskriminierung und Aufruf zu Hass vor. Weiß man, wie das Ganze da begründet wurde?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil da ein bisschen zurückblenden, auch um das ja zu verstehen. Es gab ja in der Schweiz einen sogenannten Rassismusartikel, also die Antirassismus-Strafnorm. Und die wurde vor rund 5 Jahren ausgeweitet zu einer Diskriminierungsstrafnorm. Seither ist nicht mehr nur Rassismus strafbar, sondern auch Diskriminierung aufgrund von Ethnie, Religion oder eben, und das ist hier der Fall, aufgrund von sexueller Orientierung. Also die Strafverfolgungsbehörden sagen jetzt, wer so etwas sagt, wie dieser Mann, um den es hier geht, und wir haben das ja vorher kurz zitiert, der ruft zu Hass auf, der diskriminiert, ja, sexuelle Minderheiten zum Beispiel, und das gehört bestraft. Also das ist eine Ausweitung gewesen dieses Rassismusartikels, und damals im Abstimmungskampf hat man eben gesagt, ja, aufpassen von kritischer Seite, das wird dann ausgeweitet, man darf dann zum Beispiel keinen schwulen Witz mehr machen im Restaurant am Stammtisch, und diese Befürchtungen sind insofern eingetroffen, dass man sagen muss, ja, hier wird etwas justiziabel verfolgt, ja, und das diskriminierend dargestellt, was früher vermutlich eine freie Rede gewesen wäre.
Gegen diesen Bürger liefen dann also Ermittlungen. Weiß man, ob auch gegen den SVP-Politiker Andreas Glarner ermittelt wurde?
Ja, in diesem Fall, soweit ich weiß, nicht, sonst wäre das sicher auch publik geworden. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Versuche, Andreas Glarner ruhig zu stellen, sage ich mal. Das hat es in anderen Fällen gegeben, aber soweit ich weiß, in diesem Fall hier nicht.
Der Fall, der zog sich einige Jahre hin. Der Beschuldigte wurde dann verurteilt zu einer Geldstrafe von 500 Schweizer Franken, die er zahlen sollte, oder ersatzweise eine Gefängnisstrafe von 10 Tagen. Am 2. Dezember dieses Jahres, da soll es dann soweit sein, der Mann geht für seine Aussage hinter Gitter. Hat er sich denn geweigert, die Geldstrafe zu zahlen?
Ja, offenbar, die Geldstrafe ist dann eigentlich noch höher, es kommt dann noch mehres dazu. Also am Schluss sind wir da locker bei 3.000, 4.000 Franken, die hätte bezahlen müssen. Aus den Unterlagen der Strafverfolgungsbehörden geht auch hervor, dass ein relativ kleines Monatseinkommen hat, das tiefer ist als diese Gesamtbuße, diese Gesamtstrafe inklusive Verfahrenskosten, die hätte bezahlen müssen. Und er zieht es offenbar vor, ins Gefängnis zu gehen. Und das macht den Fall natürlich ja, besonders brisant, dass man für einen solchen Post, der vermutlich in der Mehrheit des Volks Anklang fände, dass man dafür sogar ins Gefängnis muss. Und das ist natürlich schon noch ein bisschen härtere Maßnahme. Jetzt kann man sagen, ja klar, hätte ich auch bezahlen können, aber offenbar ist er finanziell nicht allzu gut betucht. Und ja, vielleicht ist es auch ein Signal von ihm, ich weiß nicht, ich konnte mit ihm noch nicht sprechen, dass er gesagt hat, okay, dann gehe ich auch dafür ins Gefängnis und zeige ein bisschen auch die Absurdität dieses Justizsystems auf.
Der Verurteilte selbst, der hat auch eine Verbindung zwischen der LGBTQ-Bewegung und der pädophilen Szene gezogen. Woran macht er das fest? Er hat auch entsprechende Posts später dann noch abgesetzt.
Ja, das hat er so abgesetzt später. Das ist jetzt nicht Teil dieses Verfahrens gewesen. Ich weiß nicht genau, wie er das begründet. Ich kann nur sagen, dass von anderen Fällen her das eine gewisse Plausibilität hat, zum Beispiel eben auch in Schulen. Da ist ja diese Lobby sehr aktiv und man versucht da sehr früh schon auf Kinder zuzugreifen. Ich habe einen anderen Fall im Kopf, wo ein Schulbuch, also Schule kann man nicht mal sagen, es richtet sich an ganz kleine Kinder, ein Mitmachbuch, so nennt es sich, ab 18 Monaten aus der queeren Community rausgegeben worden ist. Das wird zum Teil in Schweizer Kitas, Kinder Betreuungsstätten auch so verteilt und dann sagen schon Erziehungswissenschaftler dazu, also wer hat eigentlich Interesse, solche Bücher zu verteilen, wer hat Interesse an Nacktbildern von Kindern, auch von Erwachsenen, da sind wirklich auch nackte Kinder abgebildet, auch Kleinkinder und ja, die Frage ist relativ einfach, wer vielleicht Interesse daran haben könnte, eben auch pädophile Kreise, also insofern würde ich diese Aussage nicht unbedingt als jenseits der Realität bezeichnen.
Sie haben gerade bereits gesagt, dass die Gesetzeslage sich in der Schweiz dahingehend auch noch einmal verändert hat. Also wie ist denn generell die juristische Lage, wenn es um das Thema Mann und Frau in der Schweiz geht?
Ja, es ist eben so, dass man eben Kritik an diesem Trans-Thema, Gendern, dass es eben mehr als Mann und Frau gibt, dass man Kritik daran sofort heute eben justiziabel auslegt. Das zeigt dieser Fall hier, das zeigen aber auch viele andere Fälle. Interessanterweise hat das auch die Weltwoche erlebt, für die ich auch arbeite. Da hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, also die Staatsanwaltschaft desselben Kantons, es war eine andere Region, aber auch Kanton Bern, hat der Weltwoche sogar mit einer Hausdurchsuchung gedroht wegen einem angeblich diskriminierenden Leserkommentar, also nicht wegen einem Artikel, sondern wegen einem Kommentar zu einem Artikel auf der Website der Weltwoche. Und da ging es eben genau auch um dieses Trans-Thema. Da hat jemand geschrieben, er möchte mal, dass jemand diese 60 Geschlechter angeblich gebe, schriftlich und bildlich dokumentiere. Das sei doch etwas Seltsames, dass man solche Vorstellungen habe. Und auch das wurde von jemandem angezeigt. Und die Staatsanwaltschaft Kantons Bern hat dem Nutzer und indirekt an der Weltwoche vorgeworfen, dadurch eine Gruppe von Personen wegen ihrer sexuellen Orientierung in einer gegen die Menschenwürde verstoßenden Weise herabgesetzt zu haben. Das heißt dann oft eben, das sei Hass, das sei ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Das ist so die Nomenklatur, so spricht man heute über solche Aussagen in Justizkreisen. Und das hat eben damit zu tun, dass man diesen Rassismusartikel so stark ausgeweitet hat, dass da alles möglich jetzt darunter fällt.
Wie stößt das Thema denn generell in der Schweiz auf die Öffentlichkeit? Also wie wird die Debatte in der Gesellschaft geführt?
Ich würde sagen, es gibt eine große Diskrepanz zwischen einer sehr kleinen, aber auch sehr lautstarken Lobbygruppe, die sich ganz stark für diese Themen einsetzt, und der großen, ja, schweigenden Mehrheit, kann man sagen, wie es auch Andreas Klarner in seinem Ursprungspost da angetönt hat, den ich zitiert habe. Also da ist man natürlich der Auffassung, wie es auch ein Donald Trump oder die US-Regierung sagt, dass es primär mal einfach mal Mann und Frau gibt. Und da ist schon eine große Diskrepanz festzustellen. Aber diese kleinen Gruppen, diese Lobbygruppen für queere Anliegen sind äußerst stark. Und unter anderem auch dieses Gesetz, muss man sagen, ist ein Ausdruck davon, dass sie eben Erfolg hatten. Man muss sagen, das Schweizer Volk hat darüber abgestimmt. Also insofern hat man das abgesegnet, dass dieser Rassismusartikel zu einem Diskriminierungsartikel ausgebaut wird. Ich glaube allerdings nicht, dass es die Mehrheit heute für gut befindet, dass man für solche Aussagen, wie in unserem Fall, den wir hier besprechen, eben ins Gefängnis muss. Also das ist doch eine recht starke Maßnahme, würde ich sagen, die unserem eigentlich relativ freien Diskurs, unserer freien politischen Debatte doch sehr stark widerspricht. Ich hatte bis jetzt immer den Eindruck, dass man in der Schweiz noch einigermaßen freier ist im Vergleich auch zu anderen Ländern, im Vergleich auch zu Deutschland, wo ja auch die Politiker sehr stark ja, auf Bürger losgehen. Wir denken nur zurück an die Fälle der Ampelregierung, das ist ja nicht wirklich gestoppt worden bis jetzt, also wo man Bürger verfolgt hat aufgrund ihrer Kritik gegenüber Regierungsmitgliedern zum Beispiel. Und ja, da habe ich die Schweiz bis jetzt schon immer noch als etwas liberaler, etwas freiheitlich empfunden. Aber so ein Fall hier ist natürlich schon gravierend, würde ich sagen. Und das zeigt, dass man eben auch bei uns nicht mehr wirklich über solche Themen offen diskutieren kann, offensichtlich.
Einzelheiten waren das von dem Schweizer Journalisten Philipp Gut und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In Ludwigshafen wurde gewählt. Eigentlich sind Bürgermeisterwahlen nur selten ein Grund für überregionale Berichterstattungen. Doch der Ausschluss des AfD-Kandidaten rückte die Abstimmung in den öffentlichen Fokus. Das hat sich nun letztendlich auch an der Wahlurne gezeigt. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Frank Wahrlich.
Mit welcher Unverfrorenheit die unsere Demokratiefunktionäre vorgehen, ist Blaupause für die Zukunft. Wir leben in einem Rechtsstaat und alles ist doch rechtsstaatlich zugegangen, sagt die noch amtierende Ludwigshafener SPD-Oberbürgermeisterin der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Der Rechtsstaat gab den Funktionären die probaten Mittel an die Hand, einen aussichtsreichen Bewerber von der Wahl auszuschließen. Dass der Bewerber Joachim Paul von der AfD kam, muss man in diesen hysterisch gewordenen Zeiten nicht noch extra erwähnen. Die Nummer ging so. Paul bewirbt sich, die unsere Demokratiefunktionäre werden nervös. Die Oberbürgermeisterin fragt beim SPD-Innenminister an, ob etwas gegen Paul vorliege. Ein paar Beispiele, zusammengegoogelt aus dem Internet, legt sie ihrer Anfrage bei. Es antwortet der Verfassungsschutz, SPD dominiert, und natürlich liegt etwas vor. Dann sitzt das Ludwigshafener Wahlgremium ohne AfD beieinander und schließt mit großer Mehrheit Joachim Paul von der Wahl aus. Es könne nicht gewährleistet werden, dass Paul auf dem Boden der Verfassung stünde, heißt es in der Begründung. Ein Bürgermeister ist Beamter auf Zeit. Dumm nur, dass Paul bereits Beamter der Lehre ist und er nie ein Disziplinarverfahren hatte. Ein Beamter kann in Ludwigshafen also nicht zum Beamten auf Zeit gewählt werden. Das ist ein kleiner Schönheitsfehler, aber die Mehrheit der unserer Demokratiefunktionäre sieht darüber hinweg. Alles ganz demokratisch und formal juristisch korrekt. Diese Demokraten verhindern, dass sich Demokratie von unten nach oben vollzieht. Da wird die Axt an die Wurzeln aller bürgerlicher Mitbestimmung gelegt. Das wollten die Funktionäre so. Sie wussten genau, was sie taten, eine Blaupause geben für alle Abstimmungen auf kommunaler Ebene. Bitte nachmachen, dann wirkt es nicht so einzigartig und so schlimm. Da steht keiner mehr auf dem Boden demokratischer Verfasstheit. Weder die städtischen Funktionäre noch ihre Helfer, Unterstützer und Rechtgeber in Landesregierung und Verfassungsschutz. Büttel unter sich, aber alles ganz demokratisch. Die Wahl ist gelaufen. Niedrigste Wahlbeteiligung je. Höchste Zahl ungültiger Stimmen je. Mit gerade mal rund 13.000 Stimmen liegt ein CDU-Bewerber in Führung und geht gegen einen 11.000 Stimmen SPD-Funktionär in die Stichwahl. Noch eine Zahl, es hätten über 120.000 Bürger ihre Stimme abgeben können, wollten sie aber nicht. Macht doch euren Kram unter euch aus, macht doch, was ihr wollt, solange ihr es noch könnt. Das ist die Botschaft der Wähler. Wenn den Bürgern die Wahlfreiheit genommen wird, dann hat der Bürger keine Wahl mehr und wählt nicht mehr. Wozu auch? Das ist passiver Widerstand, das ist ein Zeichen. Und dieses Zeichen sieht die amtierende Ludwigshafener Bürgermeisterin sehr wohl. Als gelernte SPD-Funktionärin hat sie ihre Rhetorikschulungen erfolgreich verinnerlicht. Sie betreibt Täter-Opfer-Umkehr und beschimpft die wahlabsenden Wähler. Die Bürger sollten mehr Verantwortung für ihre Stadt übernehmen. Haben sie nicht getan, meint die Frau. Das nächste Mal aber Marsch, Marsch an die Urne, sonst gibt es Schimpfe. Ludwigshafen ist zum Brennglas geworden. In dieser Stadt wird deutlich, zu was unsere Demokraten fähig und willens sind. Die Furcht geht um in Deutschland auf lokaler Ebene, in den Landesparlamenten und im Bund. Die AfD könnte Mehrheiten erlangen, könnte ihren Einfluss in Handeln umsetzen. Die Bürger wollten etwas anderes, als unsere Demokratiefunktionäre ihnen gnädig anbieten. Sie wollen Wahlfreiheit. Das erinnert an die bürgerlichen Forderungen des 19. Jahrhunderts an die damaligen Herrscher. Das ist es gewissermaßen auch. Geschichte wiederholt sich, wenn überhaupt, als Farce. Diese Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen war eine Farce. Man schaue in die Gesichter dieser Wahlgewinner, wie ihre Kiefer malen, wie sie ihre Floskeln heruntersagen, wie die Blicke nervös umherirren. Sie schämen sich nicht weder für die Wahl, die sie angerichtet haben, noch dafür, dieses Votum, was keines war, anzunehmen und sich bei den Wählerinnen und Wählern zu bedanken. Das sind Demokratiedarsteller, die sich nur noch selbst beklatschen, weil sich sonst keine Hand mehr rührt für sie. Sie zerstören, was sie vorgeben zu schützen, die demokratische Verfasstheit unseres Landes.
Sie hörten einen Kommentar von Frank Wahlich. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Dienstagsausgabe am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Alle Informationen zu unserem Programm und zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie auf kontrafunk.radio. Und hier für Sie noch ein Programmtipp. Um 16 Uhr gibt es eine neue Ausgabe von Wirtschaft und Gesellschaft mit Frank Wahlich. Das Thema: Woran das Gesundheitssystem krankt. Zu Gast ist der ehemalige CDU-Politiker und jetzige AfD-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus, Carsten Ubbelohde. Heute bei Wirtschaft und Gesellschaft um 16 Uhr und um 21 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.